Das Leben der Pharaonen muss manchmal ganz schön langweilig gewesen sein, denn die ältesten Witze der Welt stammen alle aus den Archiven der Könige Ägyptens. Leider sind die so niveaulos, dass sie nicht in einen Gottesdienst wie unseren gehören. Aber von Mubarak, dem sozusagen letzten König Ägyptens, wird sich Folgendes erzählt. Mubarak soll in seinen letzten Amtstagen gesagt haben: Wir sind ja hier nicht in Syrien, wo der Sohn des Präsidenten automatisch immer Nachfolger wird. Wir sind eine Demokratie. Bei uns kann man wählen. Ich habe nämlich 2 Söhne. Ihr Lieben, wir dürfen heute bei der Europawahl wirklich wählen. Aber vorher beleuchten wir noch ein weiteres Kapitel aus dem 2. Buch Mose. Und dabei stellt sich die Frage, ob der Pharao überhaupt eine Wahl hatte. Gott hatte Mose ja bevollmächtigt, vor den Pharao zu treten, als wäre er Gott. Und sein Bruder Aaron sollte als Prophet mit dem Pharao reden. Sie sollten durch Zeichen und Wunder Gottes Macht vor dem Pharao demonstrieren. Allerdings stand das Ganze unter der Prophezeiung Gottes: Ich werde das Herz des Pharaos verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Schon viele Menschen haben sich gefragt, wie das zusammenpassen kann. Mose und Aaron riskieren ihr Leben, um den Pharao davon zu überzeugen, dass er das Volk Israel endlich gehen lässt. Aber auf der anderen Seite wird der Pharao von Gott verstockt, dass es lange dauert, bis er dieser Forderung endlich nachkommt. Ich erkläre mir diese Spannung immer auf 2 Arten. Zunächst einmal dauert es ja einige Zeit, bis aus einem Ast ein Stock wird. Mose und der Pharao waren zusammen aufgewachsen, aber sie entwickelten sich total unterschiedlich. Während Mose in der Wüste Geduld und Demut lernte und seinen Gott fand, blieb der Pharao ein egoistischer Mensch, der sich selbst für Gott hielt. Der Pharao hatte sich so weit von Gott entfernt, dass sein Herz von Mose und Aaron nicht erreicht werden konnte. Gott gab ihm eigentlich nur den Rest, indem er ausschloss, dass das Herz des Pharaos noch einmal lebendig werden würde. Außerdem waren die Israeliten ja über 400 Jahre lang Sklaven in Ägypten. Sie wurden dort misshandelt. Viele Menschen fanden den Tod, als sie diese ganzen Bauten für den Pharao fertigten. So etwas lässt unseren Gott nicht kalt. Es verlangt nach Gerechtigkeit und von daher war jede einzelne Plage gerechtfertigt. Schauen wir uns das einmal miteinander genau an. Und ihr dürft mitmachen und mir helfen. Ich habe mir so gedacht, wir machen das ein bisschen interaktiv. Ich erzähle euch etwas über die Plagen, nachdem ihr mir gesagt habt, welche Plage als nächstes kommt. Also, wir beginnen mit der ersten Plage, die lautet... Oh, es ist dringend nötig, dass wir diesen Text behandeln. Also, Wasser wird zu Blut, hervorragend. Alle Gewässer Ägyptens verwandelten sich in Blut. Selbst in den Gefäßen aus Holz und Stein und in den Zisternen war nur noch Blut statt Wasser zu finden. Verzweifelt gruben die Ägypter neue Brunnen. Aber der Pharao ließ sich weder von der Verzweiflung des Volkes noch von diesem Wunder beeindrucken. Denn seine Magier, Jannes und Jambres, vollbrachten mit ihren Zauberkünsten dasselbe Wunder vor dem Pharao: Wasser zu Blut. Es geht hier nicht nur um einen Kampf zwischen Gott und dem Pharao. Finstere Mächte sind mit im Spiel und sie versuchen alles, um das Volk Gottes in der Sklaverei zu halten. Gott soll kein Volk für sich gewinnen. Der Teufel will es gerne behalten. Und so ahmt auch die 2. Plage der Satan mit seinen Magiern nach. Wie Mose und Aaron lässt er aus den Flüssen etwas emporsteigen, nämlich Frösche. Sehr gut. In Ägypten wurde die Göttin Heket verehrt. Sie wurde als Frosch dargestellt und stand für die Fruchtbarkeit des Landes. Aber nach dieser Plage wollte bestimmt niemand etwas von ihr wissen. Haufenweise kehrten die Ägypter die Frösche aus den Häusern. Der Gestank war fürchterlich und der Pharao ließ sich ein Stück erweichen. Die Israeliten dürften gehen, sobald die Frösche verschwunden wären. Doch kaum hatte Mose dafür gesorgt, dass die Plage aufhörte, hielt sich der Pharao nicht an sein Versprechen. Er verschloss sein Herz wie zuvor. Furchtbar ist sowas. Aber wie oft hat Gott wohl schon dein Herz berührt? Aber kaum war der Gottesdienst vorüber, hattest du all deine Versprechen ihm gegenüber vergessen. Es folgt deswegen die dritte Plage. Ja, das erste Bild ist jetzt schon weg, da waren alle drauf. Ja, ich habe schon was gehört mit Stechen, ja. Nein, Stechfliegen ist fast richtig, nennen wir es einfach Mücken, ja, Stechmücken. Warum nicht fliegen, kommen wir bei der nächsten Plage noch dazu. Also es ist ja erstaunlich, was man nicht alles aus dem Wasser machen kann. Blut, Frösche und nun Stechmücken. Allerdings lässt Gott die Mücken aus dem Staub Ägyptens hervorkommen, sagt die Bibel. Ob es nun daran lag oder woran auch immer, jedenfalls können die Magier Jannes und Jambres ab hier nicht mehr mithalten. Sie erkennen an, dass Gott seine Finger im Spiel hat, aber der Pharao will davon trotzdem nichts wissen. Leider wiederholt sich ja auch diese Geschichte täglich in unserem Land. Gott tut Wunder und es wird auch bemerkt, aber es folgt daraus kein Glaube. Viele Menschen gehen gelangweilt wie der Pharao einfach darüber hinweg. Ist es nicht ein Wunder, dass wir ein Gesamtdeutschland haben, dass es die DDR nicht mehr gibt? Und wenn man mit Menschen in unserem Land darüber spricht, dann geben die das auch zu, dass das ein wirkliches Wunder ist. Aber sie glauben trotzdem nicht an Gott. Auch die vierte Plage kommt aus dem Schlamm des Nils. Viele Menschen nennen das jetzt die Stechfliegen, aber das steht so im hebräischen Text nicht. Da steht Ungeziefer. Und ihr habt gerade hier vorne schon gesehen, diese eine Fliege, wie nervend das sein kann und wie die einen vom Gottesdienst so ablenkt. Jetzt stellt euch mal vor, aber Millionen von solchen Fliegen. Das hebräische Wort benennt allerdings alles, was irgendwie krabbelt und fliegt. Und vieles spricht meines Erachtens dafür, dass Gott große Schwärme des Skarabäuskäfers aufkommen ließ. Davon habe ich allerdings kein Bild gefunden. Das ist der Kartoffelkäfer hier vorne. Der Skarabäus, der glitzert so schön in der Sonne und er wurde deswegen von den Ägyptern als Sonnengott verehrt. Aber nach dieser Plage war es damit wahrscheinlich auch vorbei. Im ganzen Land richteten die Käfer schwere Schäden an, sodass der Pharao den Israeliten eine kurze Reise zum Opferfest gewähren wollte. Der Pharao musste wirklich einsehen, dass Gott sein Land inzwischen fest im Griff hat. Die Käfer waren nämlich nur bei den Ägyptern. Goschen, der Wohnort der Israeliten, wurde vollkommen von der Plage verschont. So bin ich davon überzeugt, dass Gott auch unser Leben ganz fest in seinen Händen hält. Wenn wir ihm vertrauen, wird er uns beschützen, so wie damals auch sein Volk Israel. Er kennt jedes seiner Kinder. Er weiß, wo wir wohnen. Und er achtet auf dich und mich, so wie auch damals auf sein Volk in Ägypten. Davon erzählt auch die fünfte Plage. Ja, jetzt wird's richtig schwierig. Macht mal Vorschläge, was fehlt noch? Heuschrecken kommen später. Noch was? Schlangen sind gar nicht dabei. Aber das ist so wie im biblischen Unterricht. Die waren sich auch sicher, dass es nur sieben gibt. Tja, Heuschrecken und Schlangen. Gut, ich habe ja schon gesagt, es ist dringend nötig, dass wir uns das angucken. Die nächste Plage ist die Viehpest. Pferde, Esel, Kamele, Rinder, Schafe und Ziegen verenden an einem einzigen Tag in ganz Ägypten. Wobei eine Stadt und ein Gebiet ist ausgenommen. Bei den Israeliten stirbt kein einziges Tier an dieser Seuche. Der Pharao lässt das sogar mehrfach überprüfen, weil er es nicht glauben kann. Aber obwohl Gott so wunderbar zwischen seinen Freunden und Feinden unterscheidet, will der Pharao weiterhin nichts mit ihm zu tun haben. Daher wird ihn das Unheil nun selber treffen. Es folgen Schrecken und Schmerzen bei den Ägyptern. Nämlich die sechste Plage, Geschwüre. Geschwüre, die zu offenen Wunden führen, plagen nun die Ägypter, weil der Pharao weiterhin so starrsinnig ist. Aber dieses Mal tut es ihm und seinen Ministern selbst weh. Sie ziehen sich in ihre Gemächer zurück und pflegen ihre Wunden. Gott warnt damit, ein letztes Mal auf ihn zu hören, denn die nächsten Plagen werden noch schrecklicher. Wer sich nicht in Sicherheit bringt und auf Gott hört, wird sterben. So kommt die siebte Plage, ein Unwetter mit Hagel, Blitz und Wolkenbrüchen. Solch ein Unwetter hat es in Ägypten noch nie gegeben. Und tatsächlich fangen die ersten Ägypter an, Gott ernst zu nehmen. Sie bringen sich und ihre Familien mit ihren Tieren in Sicherheit, weil Gott ja angekündigt hat, dass dieses Unwetter kommt. Und Gott freut sich darüber, denn ihm sind die Ägypter ja nicht egal. Er will doch nur, dass sein Volk freigelassen wird und dass er als der wahre Gott verehrt wird. Trotzdem fordert dieses Unwetter, als es dann kommt, viele Tote unter den Ägyptern, weil einige immer noch nicht auf Gott hören. Der Pharao ist geschockt und zeigt zum ersten Mal sowas wie Reue. Er bekennt vor Mose seine Schuld. Leider hält auch das nicht lange an, daher folgt Plage Nummer 8, eure Heuschrecken. Noch heute fürchten die Ägypter die Heuschreckenplage, denn wenn der Wind aus Osten kommt, bringt er alle paar Jahre so viele Heuschrecken mit, dass sie das ganze Land kahl fressen. Vielleicht ist das noch ein Überbleibsel jener Plage, die die Ägypter einst an Gottes Macht erinnern sollte. Der Boden war schwarz vor Heuschrecken und als sie das Land verließen, war nichts Grünes mehr zu finden. Zwei weitere Schrecken warteten allerdings noch auf die Ägypter und das Land wurde dadurch nicht heller. Die neunte Plage, Finsternis. 3 Tage blieb es in Ägypten so dunkel, dass man sich draußen nicht erkennen konnte. Man konnte die Hand vor Augen nicht sehen. Alle mussten in ihren Häusern bleiben und zitterten. Nur in Goschen, bei den Israeliten, da war es jeden Tag hell wie immer. Die Plage lässt sich daher nicht mit einer Sonnenfinsternis oder einem Sandsturm erklären. Gott hat ein weiteres Wunder getan, um sein Volk zu retten. Für die Ägypter war die Finsternis nämlich weitaus bedrohlicher als alle vorherigen Plagen. Sie richtete zwar keinen materiellen Schaden an, aber sie verhieß ein großes Unheil und schürte ganz viel Angst. Wenn der große Sonnengott Re sogar machtlos ist, was soll dann aus den Ägyptern werden? Mose hat inzwischen ein sehr hohes Ansehen bei den Ägyptern. Die Wunder Gottes haben hier ganz viel bewirkt. Die Gebete von Mose waren nicht umsonst. Und sie sind es auch bei dir nicht. Bete weiter für die, die ein verhärtetes Herz haben. Denn Gott tut auch heute noch Wunder und verändert Leben. Glücklicherweise kennt die Bibel keine weitere Person als den Pharao, die so verstockt für Gottes Wirken war. Daher gib bitte niemals jemanden auf, denn Gott will wirklich jeden retten, sagt die Bibel. Als Mose die Ägypter schließlich um Silber und Gold für die Ausreise bittet, werden die Israeliten von ihren Nachbarn damit überschüttet. Und die Ägypter geben es ihnen wirklich gerne ab. Nur der Pharao, der ist immer noch nicht bereit, das Volk ziehen zu lassen. Er droht Mose mit dem Tod und will ihn nie mehr wiedersehen. Und tatsächlich begegnen sich die beiden nicht mehr. Denn die 10. Plage bringt die Entscheidung. Jetzt seid ihr nochmal dran. Genau, der Tod der Erstgeburt. Nach 400 Jahren in Ägypten beginnt am 14. Nisan für Israel eine neue Zeit. Gott sagt zu Beginn der 10. Plage, dieser Monat soll für euch ab jetzt der Beginn des Jahres sein. Am 14. Tag schlachtet ihr ein Lamm, streicht das Blut an eure Türpfosten und esst das Lamm mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern ganz auf. Dies ist das Passafest für mich, den Herrn, denn in dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und jeden Erstgeborenen töten bei Mensch und Vieh. An allen Göttern Ägyptens werde ich mein Gericht vollstrecken, aber an allen Türen, wo ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen. So werdet ihr verschont bleiben. Die Rettung beginnt mit einem Lamm. Denn das Lamm ist der Erlöser. Das Lamm garantiert uns die Freiheit. Das Lamm bringt uns Gemeinschaft und das Lamm führt uns ans Ziel. Nicht nur damals, sondern auch heute. Denn an einem 14. Nisan starb noch ein anderer Mensch. Von ihm sagt der Apostel Johannes vor der Kreuzigung: Seht auf ihn, er ist Gottes Lamm. Tatsächlich stirbt Jesus genau zu der Stunde, als im Jerusalemer Tempel die Passahlämmer geschlachtet werden. Er gibt sein Leben, damit der Todesengel an uns vorüberzieht. Er stirbt, damit wir leben. Heute Abend wollen wir uns beim Abendmahl wieder neu daran erinnern. Und ich möchte dich anhand von 2. Mose 12 ermutigen, dir diese Stärkung deines Glaubens nicht entgehen zu lassen. Denn erstens, das Lamm bringt dir Erlösung. Gott sagt: Das Blut soll euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt. Diese 10. Plage brachte in jedes Haus der Ägypter Tod und Trauer. Denn der Todesengel verschonte niemanden, der nicht vorher den Preis bezahlte. Es wurde in jedem Haus gestorben, wo noch kein Blut geflossen war. Daran hat sich im Prinzip bis heute nichts geändert. Der Todesengel fordert immer noch Tag für Tag den Preis ein, den wir mit unserer Schuld verursacht haben. Er nimmt Leben und er fragt dabei meistens nicht nach dem Alter. Aber es gibt eine Chance, dem Todesengel zu entkommen. Wir brauchen jemanden, der das Lösegeld für uns bezahlt. Und dieser jemand heißt Jesus. Denn das Lösegeld wird nicht in Münzen oder Scheinen akzeptiert. Der Todesengel will Blut sehen, denn im Blut liegt das Leben. So sagt die Bibel: Das Blut von Böcken und Stieren kann die Schuld doch niemals ganz beseitigen. Es war nur ein Schatten, ein Sinnbild für das Opfer Jesu. Sein Blut allein befreit uns für immer von unserer Schuld. Das war nicht einfach für Jesus, diesen Preis für uns zu bezahlen. Er hat schon im Garten Gethsemane Blut und Wasser geschwitzt. Er hatte echte Todesangst. Er hat geweint und gefleht, ob es nicht irgendeinen anderen Weg gäbe, um uns zu retten. Aber es gab keinen. So ist Jesus ans Kreuz gegangen für uns. Das hat ihm wehgetan, aber wir waren ihm dieses Leiden wert. Umso mehr schmerzt es Jesus, wenn wir vergessen, was er für uns getan hat. Wir nehmen es nicht ernst, wenn er uns bittet, das Abendmahl regelmäßig zu feiern. Dabei hilft es uns, das Wesentliche nicht zu vergessen. Nur wenn wir sein Blut an den Türpfosten unseres Lebens kleben haben, werden wir dem Todesengel entkommen. Nun liegen allerdings auch Christen auf unseren Friedhöfen. Hat das Blut Jesu es doch nicht geschafft, uns ganz zu erlösen? Doch, denn unsere Hoffnung liegt ja nicht mehr auf diesem Leben hier. Wir wurden für ein Leben im Himmel erlöst, und daran ändert sich nichts mehr, selbst wenn wir sterben, weil Jesus für uns gestorben ist und weil wir in seine Hände fallen, wenn wir einmal hier von dieser Erde gehen müssen. Aber für die, die der Todesengel holt, gibt es keine Hoffnung. Sie werden für immer von Gott getrennt bleiben und den Himmel nicht sehen. Darum sei Jesus neu dankbar, wenn du heute Abend aus seinem Leidenskelch trinkst. Das Blut des Lammes bringt dir die Erlösung. Und stell dich doch auch ganz neu unter seinen Schutz. Denn ohne dieses Blut wärst du längst verloren und hättest keine Chance gegen den Todesengel. Es gibt Kirchen, da sind die Pfosten des Altars blutrot gestrichen. Es soll uns daran erinnern, dass wir uns in der Gemeinde unter den Schutzraum des Lammes begeben. Hier wurde schon gestorben, damit wir nie wieder sterben müssen. Und wenn dich deine Sünden plagen, dann komm doch zu Jesus und lass dir deine Sünden vergeben. Nimm sein Angebot im Abendmahl ganz neu wahr. Denn schon im Tempel legte der Sünder seine Hände auf das Lamm und bekannte seine Verfehlung. Die Sünden wurden so auf das Tier übertragen und das wurde dann anschließend getötet. Genauso kannst du deine Sünden auf Jesus legen und sie werden dir vergeben, weil Jesus den Preis für deine Schuld am Kreuz bezahlt hat. Der Kelch mit seinem Blut will dich daran erinnern, denn Jesus sagt: Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Ich weiß, wir gestehen uns das nicht so gerne ein, dass wir Durst haben. Unsere Spaßgesellschaft hat sich genug Brunnen gegraben, die uns befriedigen wollen. Aber ich hoffe, du hast inzwischen gemerkt, da geht es nur um Ruhm, Besitz, Leidenschaft und Macht. Und aus diesen Brunnen hast du wahrscheinlich schon getrunken, aber sie waren wie Salzwasser in der Wüste. Sie löschen unseren Durst nicht, sie töten. Nein, wir haben großen Durst nach etwas anderem. Jesus hat es in der Bergpredigt einmal umschrieben mit den Worten: Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, das ist es. Diese Sehnsucht schlummert in uns. Uns dürstet nach einem reinen Gewissen. Wir sehnen uns nach einer weißen Weste. Wir hoffen sehnsüchtig auf einen neuen Anfang. Und genau das kannst du heute bekommen. Denn das Blut Jesu reinigt dich wirklich von aller Ungerechtigkeit, von jeder Schuld. Das Lamm bringt dir Erlösung. Ein zweites: Das Lamm bringt dir Gemeinschaft. In Kapitel 12, Vers 4 heißt es: Ist die Familie zu klein, um ein ganzes Tier zu verzehren, so soll sie sich mit der Nachbarsfamilie zusammentun, bis es so viele sind, dass sie das Lamm ganz aufessen können. Merkt ihr, das Lamm verbindet Häuser. Es ruft die Familien an einen Tisch. Und wenn wir heute Passa feiern würden, dann müssten die meisten Familien hier ihre Nachbarn oder noch mehr Leute einladen. Wer schafft es denn schon, mit 4 Personen ein ganzes Lamm aufzuessen? Im Volk Israel haben sich damals bestimmt manche gedacht: Wieso soll ich ausgerechnet meine Nachbarn einladen? Meine Freunde, die 2 Straßen weiter wohnen, die hätte ich gern an meinem Tisch, aber die Nachbarn, die sind mir eigentlich gar nicht so sympathisch. Aber Gott lässt da keinen Spielraum. Er möchte, dass jeder zu seinem Fest eingeladen wird. Sympathien und Freundschaften spielen da keine Rolle. Und wenn wir heute Abend das Abendmahl feiern, dann soll das auch so sein. Vielleicht bist du jung und denkst, dass das Abendmahl doch überwiegend etwas für ältere Leute ist. Dann erinnere dich, dass Gott wirklich jeden an seinem Tisch sehen möchte. Jesus war das sogar so wichtig, dass er selbst Judas nicht beim Abendmahl auslud. Jesus wusste, dass Judas enttäuscht war und dass er ihn verraten wollte. Aber gerade darum lud Jesus seinen Jünger ein. Er wollte ihn zum Glauben noch einmal ermutigen. Vielleicht bist du aber auch schon älter und denkst: Oh, heute Abend, da wollen ja auch die Jugendlichen wahrscheinlich kommen. Dann erinnere dich bitte daran, dass es um Jesus geht und nicht um die Lieder, die dabei gesungen werden, und auch nicht unbedingt um die Andacht, die wir hören. Der bekannte englische Prediger Spurgeon erzählt die Geschichte eines tollen Abendmahlserlebnisses. Eine Frau hatte es, allerdings zog sie die falschen Schlussfolgerungen daraus. Der Wanderprediger Erskine predigte in einem Abendmahlsgottesdienst. Davon war die Frau so angetan, dass sie ihn am nächsten Sonntag nachreiste. Dieses Mal fand sie ihn allerdings staubtrocken. Sie war so enttäuscht, dass sie zu ihm ging und ihn darauf ansprach: Herr Prediger, am vorigen Sonntag hörte ich Ihnen mit wahrer Wonne zu. Es war mir, als ob Sie die Pforten des Himmels vor uns öffneten und ich wurde mit der besten Nahrung gespeist. Ich bin deshalb heute den weiten Weg bis hierher gegangen, um Sie wiederzuhören. Aber ich muss Ihnen bekennen, dass ich keinen Segen aus Ihrer Predigt erhalten habe. Erskine fragte: Liebe Frau, zum welchem Zweck gingen Sie am vorigen Sonntag in die Gemeinde? Nun, ich ging, um das Abendmahl des Herrn zu genießen. Sehr gut, sagte der Prediger. Sie gingen zum Abendmahl, um Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Und Sie haben erhalten, was Sie suchten. Jesus segnete meine Worte an Ihnen und Sie haben mit ihm Gemeinschaft gehabt. Aber wozu sind Sie heute hierher gekommen? Nun, ich bin gekommen, um Sie nochmal zu hören. Und da haben Sie auch das erhalten, was Sie gesucht haben. Sie haben mich gehört und herausgefunden, dass ich ein armes, trockenes, saftloses Wesen bin und dass in mir nichts ist, das eine Seele speisen kann. Das kann nur Jesus. So überleg dir bitte mal, was du eigentlich beim Abendmahl suchst. Ist es die Gemeinschaft mit Jesus und mit deinen Geschwistern in der Gemeinde? Oder willst du dich nur selbst erbauen und deine Lieblingslieder singen? Wie die Israeliten damals in Ägypten stehen wir vor der Herausforderung, uns nicht vom Wesentlichen ablenken zu lassen. Sie aßen schweigend das Passahlamm und konzentrierten sich auf ihre Erlösung. Ihre Seelen waren nur von einem einzigen Gedanken erfüllt. Gott hat das Opfer des Lammes angenommen und wir alle dürfen leben. Darum drittens, das Lamm bringt dich ans Ziel. Das hebräische Wort Passa lautet wörtlich übersetzt vorübergehen oder auch weggehen oder auch verschonen. Das soll zum einen daran erinnern, dass der Gerichtsengel an den mit Blut bestrichenen Häusern tatsächlich vorüberging. Zum zweiten soll es aber auch daran erinnern, dass es der Abend war, als Israel aus Ägypten wegging. In Vers 11 heißt es, beim Essen sollt ihr reisefertig gekleidet sein, die Sandalen an den Füßen und den Wanderstab in der Hand. Esst als die, die hinwegeilen, denn dies ist das Passafest für mich, den Herrn. Das Passamahl war für die Israeliten der Start in ein ganz neues Leben. Eine neue Zeitrechnung begann, das verheißene Land wartete auf sie. Sie waren bereit, alles zurückzulassen und in eine neue Zukunft aufzubrechen. Interessant ist, dass Jesus diesen Aspekt aufgreift, wenn er mit seinen Jüngern das Abendmahl feierte. Er sagte, dies ist das letzte Mal, dass ich hier mit euch Lamm essen und Wein trinken werde. Das nächste Mal wird es schon im Reich Gottes sein. Ja, das Abendmahl erinnert uns daran, dass auch unser Leben ein höheres Ziel hat. Alles hier ist nur vorübergehend. Wir eilen der anderen Seite zu. Der Himmel wartet auf uns. Bei jeder Abendmahlsfeier soll ein Stück von dieser Vorfreude deutlich werden, dass es bald losgeht. Wir sind bereit. Jesus kann kommen und uns abholen. Wenn wir als Familie in den Urlaub fahren, dann können es unsere Kinder immer kaum abwarten. Sie fragen, wann geht es denn endlich los? Wann fahren wir endlich ab? Und wenn sie ihre Sachen gepackt haben, setzen sie sich ins Auto, manchmal eine Stunde vor der Abfahrt. Sie zeigen damit ganz deutlich an, dass sie endlich los wollen. Wir haben ja eigentlich nichts mehr verloren. Diese Haltung greift Jesus im Neuen Testament auf und er sagt, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid wie die Menschen, die auf ihren Herrn warten. Genauso warteten die Israeliten damals. Sie waren sich sicher, dass Ägypten nicht ihre Heimat ist. Sie sehnten sich nach einem besseren Land. Und genauso sollen wir auf Jesus warten. Wir leben in der Hoffnung, dass er gleich kommt und uns vom Abendmahl in sein himmlisches Reich mitnimmt. Das Brot erinnert uns beim Abendmahl daran. Es ist zwar kein ungesäuertes Brot wie damals in Ägypten, aber es schmeckt so, als wäre es auch in aller Eile hergestellt worden. Das ist gewollt, um uns an unsere Reisevorbereitung zu erinnern. Unser Ziel ist das Fest des Lammes im Himmel. Und vielleicht probierst du das heute Abend ja mal aus, dich darauf einzustellen. Lass dir dieses Brot auf der Zunge zergehen. Und lass vielleicht auch deine Jacke heute Abend an, als Zeichen dafür, dass du bereit bist, gleich mit Jesus aufzubrechen. Mach dir klar, dass du im nächsten Moment sterben könntest und dass Jesus heute wiederkommen könnte. Bist du bereit, in ein besseres Leben zu wechseln, weil das Blut des Lammes dich gerettet hat? Kann es losgehen, wann immer er will? Um Mitternacht tötete der Herr alle Erstgeborenen in Ägypten, angefangen vom erstgeborenen Sohn des Pharaos, der sein Nachfolger auf dem Thron werden sollte, bis hin zum Erstgeborenen des Gefangenen im Kerker, auch jede Erstgeburt beim Vieh. In jener Nacht wurden der Pharao, seine Minister und alle Ägypter aus dem Schlaf aufgeschreckt. Lautes Wehgeschrei erhob sich, denn es gab kein Haus bei den Ägyptern, in dem nicht ein Toter war. Noch in derselben Nacht ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und drängte sie schnell, verlasst das Land. Geht fort von meinem Volk, ihr und die anderen Israeliten. Bringt dem Herrn eure Opfer, wie ihr es verlangt habt. Die Israeliten nahmen ihren Brotteig ungesäuert in den Backtrögen mit. Die Männer trugen die Tröge in ihr Obergewand gewickelt auf ihren Schultern. Die Israeliten brachen von Ramses auf und zogen nach Sukkot. Es waren etwa 600.000, die Frauen, Kinder und Alten nicht mitgezählt. Auch eine erhebliche Zahl von Fremden schloss sich ihnen an. Große Herden von Schafen, Ziegen und Rindern führten sie mit. 430 Jahre lang hatten die Israeliten in Ägypten gelebt. Während der Nacht, in der sie der Herr aus Ägypten herausführte, wachte er über sie. Seitdem ist diese Nacht für alle in Israel eine Nacht, in der sie zur Ehre des Herrn wach bleiben. Amen.